dass sowas wie Radio Essen existiert, dass ihr vor Ort seid, dass ihr rausgehen könnt, mit den Menschen hier sprechen könnt, dann ist tausendmal wichtiger als die nächste große Geschichte im Spiegel. Was hier passiert, das zählt.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Wir schreiben das Frühjahr 2024. Hunderttausende Menschen ziehen gegen rechtsradikales Gedankengut auf die Straße, gegen große Pläne von massenhaften Abschiebungen und Deportationen und auch gegen die AfD. Herausgekommen sind diese Pläne nach einem Geheimtreffen in Potsdam durch investigative Recherchen aus dem Medienhaus Korrektiv. Und das sitzt von Anfang an hier bei uns in Essen. Gründer David Schraven, was macht das mit einem, wenn man sieht, die Recherche von meinem Team, die hat so viele Menschen bewegt und auf die Straßen gebracht?
Ich fand das sehr, sehr schön, dass sich so viele Menschen für das, was unsere Demokratie ausmacht, eingesetzt haben. Dass die sagen, wir lehnen es ab, wenn Menschen vertrieben werden sollen, ne? Und dann war ja noch eine Besonderheit in dieser ganzen Recherche, dass halt diese Vertreibungsideen so weit gingen, dass es auch Leute betreffen soll, die einen deutschen Pass haben, deutsche Staatsbürger, die Deutsche sind. Mhm. Und da fand ich halt so schön, so wichtig zu sehen, dass es so eine breite Solidarität gibt, die sagen, nee, da machen wir nicht mit, da wehren wir uns. Das war sehr schön. Also ich muss sagen, hier in Essen die Demos fand ich spannend, war ich auch ein paar. Mhm. Richtig begeistert haben mich Demos in so kleinen Städten, so in Bocholt. Weißt du, in Bocholt war, weiß ich nicht, ob da überhaupt schon mal eine Demo war. Ja, ja, klar, so ja. Immer Richtung holländische Grenze. Und dass überall die Leute gesagt haben, sie wollen sich engagieren. Das war toll und hat eine gute Grundhaltung gegeben. Ne? Und seitdem gibt es halt einen großen Deutungskampf, der von vielen Rechten geführt wird, dem wir uns die ganze Zeit stellen müssen.
Darüber werden wir sprechen, denn spätestens ja seit diesen Protesten wissen wir ja, das Medienhaus Korrektiv mit Sitz hier bei uns in Essen, das hat eine große Bedeutung und eine Relevanz. Deswegen sollten wir uns das auch mal näher anschauen und auch mal kritisch hinterfragen, werden wir auch tun in dieser Folge vom Radio Essen Podcast, denn der ist genau dafür da, um mit bewegenden Leuten hier aus der Stadt zu sprechen. Der Gründer von Korrektiv ist zu Gast in diesem Podcast, David Schraven. Wir reden hier mit Menschen aus Kultur, Sport und Politik oder einfach mit solchen, die wir interessant finden. Und wenn auch ihr Vorschläge habt oder was anderes an unser Team loswerden wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast@radioessen.de. Ich bin Fabian Schulenkorff und möchte dich, David Schraven, für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Und das machen wir mit dem Steckbrief. Den füllst du bitte mit deinen Antworten auf folgende Fragen. Vollständiger Name.
David Schraven. Ist nicht kompliziert. Ich habe keinen Mittelnamen, keinen Zweitnamen, kein gar nichts. Einfach nur David.
Wir haben schon verschiedenste Konstellationen hier gehört. Geboren am?
17.10.70.
In?
Bottrop.
Aufgewachsen in?
Bottrop.
Aktueller Wohnort?
Bottrop.
Scheint eine schöne Stadt zu sein. Ne?
Ja, ich bin einmal umgezogen aus Bottrop. Ich war zwischendurch im Studium viel unterwegs. Bin dann aber wieder zurückgezogen nach Bottrop. Fennerwaldstraße 212 war das erste und Fennerwaldstraße 214 ist jetzt der zweite. Also richtig weit bin ich da nicht gekommen.
Und ich hätte jetzt gedacht, mit so einem Korrektiv kommt man viel um die Welt, aber tust du, glaube ich, trotzdem, ne?
Naja, das ist ja Arbeit, ne? Mhm. Und da in Bottrop wenig Chancen sind, in großen Medienhäusern zu arbeiten, bin ich jetzt mit Korrektiv halt überall. Wir haben Büros in Berlin, in Greifswald, in Hamburg, ja.
Da sprechen wir auch noch drüber. Wir sind noch im Steckbrief bei der aktuellen Berufsbezeichnung.
Ich bin Publisher.
Lieblingsessen?
Oh, viel.
Finde ich eine sehr sympathische Antwort. Lieblingsgetränk?
Wasser mit Sprudel und Kaffee.
Da kommt der Journalist durch, ne? Lieblingsfarbe?
So richtig Lieblingsfarbe habe ich nicht. Ich bin zum Glück nicht farbenblind.
Hat's auch schon gegeben. Liebster Ort in Essen oder im Ruhrgebiet?
Da gibt's viele sehr schöne Orte. Was ich halt richtig spektakulär finde, das ist so Richtung Norden, nördliches Ruhrgebiet, wo man am Rotbach entlang geht. Dann gibt's den, wo der Rotbach auf den Schwarzbach trifft, Hüskenschröer. Und da gibt's einen Sandfang. Und in dem Sandfang ist der letzte Ort im Ruhrgebiet, wo man Neunaugen findet.
Das ist ein. Was sind Neunaugen?
Das sind Urzeitfische, so lebende Fossilien. Und ja, ist sehr, sehr spektakulär, sehr schön. herrliche Gegend.
Ich habe ehrlich gesagt irgendwie schon mal gedacht, dass bei dir was aus dem Essener Norden kommt. Alle sagen immer Baldener See oder irgendwas an der Ruhr. Aber gut, wenn jemand in Bottrop aufwächst, dass man dann sagt, ich mag den Essener Norden. Gut, jetzt haben wir dich ein bisschen näher kennengelernt. Was ich aber auf jeden Fall wissen möchte, ist, wie bist du denn zum Journalismus gekommen aus Bottrop?
Also ich habe immer Journalismus gemacht. Ich habe gedacht, mit 14, ich bin zu alt, um Journalist zu werden.
War dann früh.
Schwer enttäuscht, dass das nicht so schnell ging. Dann habe ich mit 16 meinen ersten Verlag gegründet, habe dann in Bottrop eine Zeitung herausgegeben. Mit 18 war ich erst einmal pleite. Und dann hat sich das so in Wellen immer weiterentwickelt. Und ich habe eigentlich immer geschrieben.
Gehört so ein Scheitern dazu?
Ja, klar. Also du lernst halt. Ne? Wenn du scheiterst, lernst du, was du falsch gemacht hast, was gut ist. Du lernst das Gefühl, du lernst durch Gründen das Gefühl, im Sturm zu stehen, wenn alles wild um dich herum tobt. Und mal klappt es nicht. Ne?
Hilft einem dieses im Sturm stehen auch im späteren Arbeitsleben?
Ja, klar, weil du halt weißt, dass es halt das Scheitern gibt, dass das normal ist, dass das nichts Schlimmes ist, dass das Leben danach weitergeht. Und das ist so eine von den Sachen, die ich immer in meinem Kopf habe. Ne? So starke Bäume wachsen im Sturm. Ne?
Mhm. Was war das für eine Zeitschrift, die du selbst gegründet hast?
Intim hieß die. Mhm. Und das war sehr lustig. Also ich habe mit der Gründung schon den ersten Theater gehabt mit der Stadtverwaltung, weil die beim Gewerbeamt Intim nicht eintragen wollten. Und ich habe denen gesagt, das ist Englisch. In, zweites Wort, Team. Das ist in Teamarbeit. Und die haben gesagt, nee, du willst doch nur was machen mit Titten. Und ich habe gesagt, ja, ich bin zwar jung, aber glaub mir, ich will nichts mit Titten machen, ich will Journalismus machen.
Ja, klang jetzt auch erstmal nach Dr. Sommer oder ähnlichen Formaten, aber worum ging's dann? Was hast du über Brüste geschrieben oder worum ging's?
Selbstverständlich. Aber nee, also wir haben halt über die Stadt geschrieben, wir haben Recherchegeschichten gemacht, wir haben Reportagen gemacht. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr schöne Erfahrung. Und ich hatte die erste Geschichte mit, die ich gemacht habe, da ging es darum, damals ist halt gerade AIDS gekommen. Wir waren 16. Natürlich denkst du die ganze Zeit ans Poppen. Und wir haben gedacht, okay, jetzt ist AIDS, aber was macht das mit uns? Und darüber habe ich halt viele Interviews geführt und habe dann aus den Interviews einen Bericht gemacht. Dann hat das Gesundheitsamt gesagt, was mir einfällt, über Themen zu schreiben, die von denen nicht abgenommen sind. Und da habe ich denen gesagt, ihr habt überhaupt nichts zu sagen. Ich schreibe, was ich will. Und da gab es halt erst mal richtig Theater mit der Stadtverwaltung.
Woher kriegt man so ein Selbstbewusstsein? Vorher nichts mit Journalismus gemacht zu haben, keine Ausbildung, kein Volontariat. Und dann aber sich mit im Teenageralter schon so durchzuschlagen?
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, also das wollte ich machen. Und das war meine Berufung und dann habe ich mir gedacht, das tue ich. Und ja, hat ja auch nicht geklappt.
Gut, jetzt mittlerweile hat es geklappt. Mhm. Wie kommt man dann, dann war es ja eigentlich auch nur eine logische Konsequenz aus kleinen Geschichten in Bottrop. Beziehungsweise, die klingen ja eigentlich sogar schon größer, wenn du jetzt sagst, erstmal mit der Stadt und so, aber dann auch mit dem städtischen Gesundheitsamt. Aber ich meine, über AIDS, das betrifft halt die komplette Welt.
Ja, genau,
das ist eigentlich nur eine logische Konsequenz, auch sowas wie das Medienhaus Korrektiv zu gründen, oder? Wie kommst du auf die Idee?
Nee, da sind viele Jahre dazwischen. Ne? Korrektiv habe ich aufgemacht, da war ich, wie alt war ich? Na, boah, 40, glaube ich. Oder paar 40. Ich war damals Ressortleiter bei der WAZ für Recherchen, Investigatives. Und ich habe halt mitgekriegt und erlebt, wie die finanzielle Grundlage von so einem Zeitungshaus wie der WAZ damals immer weiter erodiert ist. Also wie die Möglichkeiten, große Geschichten zu machen, immer weiter zurückgegangen ist. Mhm. Und da musste ich mir halt eine Alternative überlegen. Ne? Ich hätte jetzt halt sagen können, okay, ich klammer mich an meinen Job, da komme ich locker mit in eine Rente. Ich war kein schlechter Journalist, ich habe gute Geschichten gemacht, aber es war klar, dass meine Geschichten kleiner werden würden. Und ich habe halt in der Zeit so eine Art innere Befreiung erlebt, weil ich mir gesagt habe, ich bin nicht gebunden daran, irgendwelche Zeilen in der Zeitung vorzuschreiben. Ich habe damals die ersten Fernsehproduktionen gemacht, ersten Dokumentarfilme gemacht, ich habe angefangen, Graphic Novels zu machen. Mhm. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die Geschichte in das Zentrum stelle und diese reine Produktion für das Tägliche oder für die Zeitung hinten anstelle und sage, wenn ich die Geschichte erstmal habe, dann suche ich mir aus, was ich damit mache. Mache ich daraus ein Buch, mache ich ein Fernsehformat, mache ich irgendwas anderes? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn man das zu Ende denkt, was kann daraus werden, was kann daraus entstehen? Und daraus ist dann nachher in meinem Kopf ein ziemlich großes Bild entstanden. Das habe ich in so eine kleine Lederkladde reingeschrieben, immer mal wieder meine Ideen dazu. Mhm. Und dann irgendwann habe ich halt mit einem Kollegen zusammen einen Weg gefunden, das umzusetzen, in die Realität zu bringen.
Und das war dann das Korrektiv oder waren das so einzelne Projekte, Produkte, die du dann
das
gemacht hast?
Das war Korrektiv. Und dann habe ich halt inkorrektiv quasi permanent die Ideen, die ich hatte, dazu verwirklicht. Also wir haben uns gegründet, haben Recherchen gemacht, dann haben wir Graphic Novels gemacht, dann hatten wir sehr viel Glück. Die erste Graphic Novel, die wir hatten, Weiße Wölfe, ist direkt ein Bestseller geworden. Da haben wir ziemlich viel Geld mit verdient, sehr großen Erfolg gehabt. Wir haben große Recherchen machen können zum Abschuss von Flug MH17. Die international Aufmerksamkeit erregt haben und konnten so Schritt für Schritt uns immer weiter etablieren.
Dann erklär doch mal, was ist Korrektiv mittlerweile? Also am Anfang war es, du sagst es, Graphic Novels und ich persönlich bin auf Korrektiv gestoßen durch euren Faktencheck für Facebook. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Mittlerweile gibt es ja, ich sag mal, eine neue Runde an Faktenchecks sogar schon wieder. Was ist da in der Zwischenzeit passiert? Es gibt ja einen Verlag, es gibt ein Büro, Café, mehrere Standorte. Was ist Korrektiv?
Also Korrektiv ist halt immer noch die Idee, dass die Arbeit für die Gesellschaft, die Recherche im Zentrum steht. Also wir fangen an, Sachen zu suchen, zu sehen, die nötig sind, bearbeitet zu werden. Mit im weitesten Sinne journalistischen Mitteln. Und dann gucken wir, wie können wir denn die Aufgabe, die sich da stellt, bestmöglich erfüllen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, ne? Also eine Kernaufgabe von Recherche ist Faktenchecken. Stimmt was oder stimmt was nicht? Daraus hat sich dann der Faktencheck entwickelt, den wir halt auf Facebook machen, den wir aber mittlerweile auf, ich weiß nicht, zig Sachen machen, ne? Also von WhatsApp angefangen, Instagram, überall. Das ist halt eine. Wir haben aber auch den Verlag. Ich habe gerade erzählt, die erste Graphic Novel war ein Bestseller. Dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn sonst noch machen für Bücher? Wir haben zig Bücher gemacht. Wir haben nachher auch gesagt, wir wollen diese Grenze zerschlagen zwischen journalistischer Produktion und Fiction-Produktion. Wie sieht das denn aus, wenn wir aus diesem journalistischen Bereich in die Fiktion hineindenken? Haben dann damit Bücher produziert, ne? Das ist Bottrop Boy ist zum Beispiel einer von Kai Feldhaus. Ein super Buch, hat hervorragend funktioniert, ist wieder ein Bestseller geworden. Mhm. Wir haben große Recherchen in Bücherform gebracht. Ne? Jetzt der letzte war AfD-Komplex, super geil. Ein Buch über Erdogan, die Erdogan-Biografie als gezeichnetes Biopic. Das ist mittlerweile veröffentlicht in, ich glaube, 8 oder 9 Sprachen. Das ist hervorragend gelaufen in Spanien. Die griechische Ausgabe ist jetzt gerade raus. Wir haben in Kanada veröffentlicht. Also das läuft. Das ist das, ne? Wir machen aber auch Netzwerkarbeit. Mit Korrektiv Lokal arbeiten wir mit, ich glaube, mittlerweile knapp 2000 Lokaljournalisten aus ganz Deutschland zusammen. Entwickeln mit denen zusammen Recherchen. Wir haben Jugendradio, Salon 5. Da haben wir mittlerweile, ich glaube, um die 100 Jugendreporter, die seit 4 Jahren rund um die Uhr Radiosender betreiben. Wir haben russischsprachigen Sender, mit denen wir über Satellit nach Russland hineinsenden. Wir haben alles Mögliche.
Macht ihr mit denen, stellt ihr denen die Technik oder das Know-how oder wie kann man, Entschuldigung, aus Deutschland in Russland senden?
Wir haben, also russische Kollegen mussten aus Russland abhauen nach Kriegsbeginn. Und wir haben gesagt, so, okay, das ist halt eine Aufgabe. Wir müssen weiter dafür sorgen, dass Aufklärung betrieben wird. Unser Verständnis ist, dass halt so eine Diktatur wie Putins russische Diktatur am Ende nur durch Worte besiegt wird. Also müssen wir den Leuten, die die Worte haben, den Raum geben, diese Worte zu sprechen. Dann ist Sergei Lukaschewski gekommen. Das war der Leiter vom Sacharow Center aus Moskau. Den habe ich getroffen und habe gesagt, klar, komm zu uns. Und dann haben wir den angestellt, haben mit dem Radioprogramm entwickelt, die Infrastruktur dahinter aufgebaut. Das war ganz lustig, mit ein paar Kollegen die EU überredet, dass sie den Satelliten rausrücken, der vorher von Russia Today betrieben worden ist. Und dann konnten wir auf dem Satelliten zurück nach Russland senden. Das war ganz geil.
Ausgerechnet auf dem.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich, gerne. Und ja, gerade hier als Radio Essen natürlich spannend. Und dann auch die Frage, wir als Lokalsender hier von Radio Essen, du sagtest, ihr unterstützt auch Lokalressorts. Könnten wir sagen, wir machen ein Projekt zusammen? Wir machen da eine Recherche zusammen?
Überhaupt kein Thema. Also wir haben da Korrektiv Lokal. Kannst du einfach dich anmelden. Da sind Kollegen, die machen dort sofort. Oder du gehst einfach rüber in unser kleines Büro hier vorne Akazienallee und guckst einfach mal rein. Also da sind immer Leute.
Ja, Akazienallee, also wenn man vom Hauptbahnhof über die Kettwiger Richtung Innenstadt kommt, dann nicht geradeaus Richtung Dom, sondern schräg rechts halten.
Genau, bei Proust. Und wir versuchen dann mit der Buchhandlung Proust auch so ein kleines Kulturzentrum zu entwickeln, wo wir immer wieder Veranstaltungen machen, so ein Fest einmal im Jahr. Da passieren immer Sachen.
Also das ist schon einiges, was da bei euch passiert, ne? Mit also Buchladen, lokale Recherchen, Radio, große Recherchen, Bücherverlag. Wie finanziert ihr das alles?
Also wir haben eine Mischfinanzierung. Das ist eine längere Geschichte.
Ich nehme die kurze.
Okay, also
weil wir haben, Werbung habe ich bei euch noch nicht gesehen.
Nee, Werbung machen wir nicht. Wir haben eine Spendenfinanzierung, das heißt Individualspenden. Irgendwelche Leute geben uns Geld. Die sagen, was ihr macht, ist gut, macht mehr davon, hier habt ihr Kohle, alles in Ordnung. Das sind Individualspenden. Da kommen mittlerweile ein paar Millionen zusammen. Also ich würde mal tippen, so 3 Millionen ungefähr. Dann haben wir
pro Jahr oder?
Pro Jahr. Mhm. Dann haben wir verschiedene Stiftungen, das sind so Projektfinanzierungen. Das ist, was kann man sagen, also Mercator-Stiftung zum Beispiel, die bezahlen bei uns ein Projekt. Da geht das um Klimajournalismus und da haben wir Leute, die halt im Klimajournalismus arbeiten. Das ist eine klassische Projektfinanzierung. Dann haben wir gewerbliche Finanzierung. Das heißt, wir verkaufen eben Bücher, ne? Oder Filme, Filme, Dokumentationen, die wir produzieren. Und dann haben wir staatliche Förderung. Das machen wir für Bildungsprojekte. Also wenn wir Ausbildung machen, zum Beispiel haben wir die Reporterfabrik. Das ist eine Webakademie, da kann sich jeder anmelden und kann das journalistische Handwerk lernen. Da haben wir mittlerweile knapp 100.000 Einschreibungen. Das ist Europas größte Webakademie. Da wird halt zum Teil auch von staatlicher Seite Projektfinanzierung gemacht. Das ist so ähnlich wie Stiftungsfinanzierung in der Projektfinanzierung, aber halt von den Arten, wie finanziert wird, ist dann anders. Habe ich was vergessen?
Der eigene Verlag ist doch auch so eine Sache wie die Toten Hosen zum Beispiel, die haben ja ihr eigenes Plattenlabel gegründet.
Genau.
Müssen dann nicht ihre Einnahmen an andere größere Labels abgeben, sondern geht dann direkt ins eigene Haus.
Das ist bei euch auch so, oder? Genau, und das ist halt ganz Gute, wenn man mit 17 schon mal was aufgemacht hat. Man weiß halt, wie die Kohle fließt. Ne?
Ja.
Normalerweise machen Journalisten Bücher über irgendwelche großen Verlage. Mhm. Wenn du das machst, kriegst du beim Sachbuch ein Honorar zwischen 6.000 und 10.000 Euro. Also je nachdem, wie gut du bist, auch mal 3 oder so. Ne? Aber so, das ist die Spanne. Ja. Wenn du die Bücher selber machst, die Vertriebswege umkippst und sagst, du gehst auf einen digitalen Vertriebsweg, dann kannst du den Erlös pro Buch hochschrauben. Dann kriegst du halt pro Buch nicht 3-10%, sondern 80-90%. Und dann machst du halt mit dem Buch, wenn es ein Bestseller wird, locker mal 100.000 Euro Gewinn, Ertrag.
Okay.
Und das ist halt dann das, was wir machen.
Ja, das sind so ein cleverer Schachzug, ne?
Ja, von mir auch. Aber das musst du halt lernen. Und damit du das lernst, musst du halt vorher einmal pleite gegangen sein. Dann weißt du, okay, so geht es nicht. Und dann weißt du, wie es geht.
Ja, und durch solche Erträge sind dann aber auch solche Recherchen wie die eben zum Potsdamer Treffen kostenlos zur Verfügung auf eurer Homepage, ne?
Genau, das ist halt das, was unser Vorteil ist, weil das ist unser Vorteil. Das ist halt auch das, was wir als Aufgabe sehen. Wir wollen halt Aufklärung bringen und das möglichst einfach, möglichst so, dass viele Leute das nachvollziehen können, verstehen können. Und deswegen strengen wir uns eben an, keine Hürden aufzubauen. Ne? Mhm. Aber es ist halt unser Modell, es gibt andere arbeiten anders.
Dann haben wir Korrektiv jetzt mal kennengelernt. Danke dafür. Und jetzt würde ich sagen, dann lass uns doch mal zum Potsdamer Treffen gehen. Mhm. Nach einer kleinen weiteren Kategorie in diesem Podcast, nämlich der Entweder-Oder-Frage. Du hast zwei Optionen, entscheidest dich für eine. Ich glaube, die eine, die steht schon fest. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ein Buch oder Podcast?
Buch.
Bier oder Wein?
Bier.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Golf oder Tischtennis?
Also im Prinzip Golf, bloß ich habe keine Platzreife, deswegen Tischtennis.
Elektronische Musik oder Rock?
Meist gar keine Musik.
Gar keine?
Nee, ganz selten. Also, ja.
Okay, ja gut. Berlin oder Baldeneysee?
Also lieber woanders.
ja, okay. Können wir Hamburg nehmen? Elbe oder Emscher?
Ja, finde ich Emscher schon geiler.
Habe ich mir gedacht. aber tatsächlich, warum Essen, nicht Köln, Hamburg, Berlin? Okay, hast du gerade schon gesagt, da habt ihr auch Büros mittlerweile, aber gestartet ist Korrektiv in Essen, ne?
Ja, genau. Und ich finde das auch sehr wichtig. Also dadurch, dass wir unsere Zentrale in Essen haben, dass wir in Essen gegründet sind, haben wir ein komplett anderes Mindset. Das ist extrem wichtig. Wenn du im Moment viele Diskussionen mitkriegst, gerade im politischen Bereich, sind die oft gesteuert, weil das gesteuert ist das falsche Wort. Da ist so ein Vibe drin, weißt du, von den Leuten, die Diskussion führen, der aus Zentren herausgeführt wird. Also seit Hamburg, Köln oder Berlin, da tut sie nicht so viel, oder München. Aber du hast ein großstädtisches Gedankengut dahinter. Wie kommt denn? Die Leute, die Diskussionen führen, die sind genauso wie wir, auf Fußballplätzen, die sind in Kneipen unterwegs, die sind sozial eingebunden. Ihre soziale Einbindung ist aber nicht eine kleinstädtische, ist nicht eine Einbindung wie im Ruhrgebiet, sondern das ist halt eine Einbindung in ein anderes soziales Umfeld. Und wenn du jetzt in Berlin unterwegs bist, in Berlin-Mitte, erlebst du eine andere Welt als in Bottrop oder in Altenessen. Und die Diskussionen sind halt wie wie soll ich sagen, als würdest du durch ein Fernglas in eine andere Galaxie gucken, aus Berlin ins Ruhrgebiet. Und wir haben gesagt, nee, wir drehen das um, wir bleiben da, wo wir sind, und wir gucken mit dem Fernglas nach Berlin, aber wir bleiben hier.
Höre ich da eine kleine Journalismuskritik drin?
Ja, also Journalismus, ich glaube, das ist mehr ein soziales Problem. Mhm. Also das hat mit Journalismus halb so viel zu, also vielleicht auch was zu tun, aber im Wesentlichen ist das ein soziales Problem, weil die Zentren die Aufmerksamkeit aufsaugen. Mhm. Weißt du, man guckt dahin, man will dahin, und Deutschland ist halt dezentral strukturiert, und dieses Zentrale, ich glaube, das geht an den Menschen vorbei und trägt halt zur Spaltung der Gesellschaft bei.
Spannend. Wow, ja. Wir sind aber jetzt hier in Essen.
Ja, alles gut.
Ja, du, manchmal muss ich meine Sachen auch oder deine Aussagen auch mal sacken lassen. Und denk natürlich auch an mich, an unsere Arbeit von Kolleginnen und Kollegen in anderen Funkhäusern, in anderen Redaktionen, sei es Zeitung, Fernsehen, was auch immer, aber natürlich auch Radio Essen, dieser Podcast, was auch immer. Ne? Da, und ich bin Freund davon, dass wir uns reflektieren.
Ja, ja, und ich finde das halt super wichtig, dass wir hier sind. Ne? Also, dass sowas wie Radio Essen existiert, dass ihr vor Ort seid, dass ihr rausgehen könnt, mit den Menschen hier sprechen könnt, das ist tausendmal wichtiger als die nächste große Geschichte im Spiegel. Weißt du, das kann jeder schreiben. Sollen sie im Spiegel schreiben? Spielt überhaupt keine Geige. Was hier passiert, das zählt. Und das ist halt das, was oft vernachlässigt wird.
Was für ein Liebeslied an den Lokaljournalismus. Vielen Dank. Wir bleiben in Essen in eurem kleinen Korrektivbüro. Und da muss ich jetzt mal eine kleine Passage vorlesen. Denn am 10. Januar 2024 hat Korrektiv auf seiner Homepage die Story Geheimplan gegen Deutschland veröffentlicht. Darin die investigative Recherche zu einem Treffen in einem Hotel bei Potsdam. Korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Da hatten sich Politikerinnen und Politiker von AfD, CDU und ÖVP getroffen, dazu rechtsradikale Mitglieder der identitären Bewegung, Juristen, Politikerinnen, Unternehmer, Ärzte und viele mehr. Und die sollen da besprochen haben, wie, Zitat, Menschen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden können, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Das hast du vorhin schon gesagt, dass gerade das dich bewegt, dass auch Menschen mit einem deutschen Pass deportiert werden sollten, laut diesem Plan.
Deportiert ist was anderes, vertrieben.
Was ist der Unterschied?
Eigentlich ist das Wort auf der Goldwaage, ne? Auf der Wortgoldwaage. Der große Unterschied ist, deportieren ist aktiv. Also ich pack dich, schmeiß dich raus. Mhm. Vertreiben ist, ich mach dir das hier so ungemütlich, dass du von alleine gehst.
Ah, okay. Mhm. Die Details könnt ihr alle nochmal nachlesen auf der Seite von Korrektiv. Wie seid ihr eigentlich auf dieses Treffen aufmerksam geworden?
Also das fängt damit an, dass wir überlegt haben, jetzt im Vorfeld zu 2024, zu den vielen Wahlen, die dieses Jahr anstehen, wie bereiten sich Leute auf dieses Superwahljahr vor? Superwahljahr bedeutet ja nicht nur einfach, dass Leute jetzt viel wählen gehen, sondern das heißt auch, dass ich eine Diskussion führen muss. Ne? Also wie baue ich eine politische Debatte auf? Wie baue ich politische Kampagnen auf? Und dann haben wir gesagt, jede Partei wird das irgendwie machen. Ne? Die werden sich irgendwie überlegen, wie sie das Wahljahr beschreiten, welches die Themen sind, die sie machen wollen, was sind die großen Punkte, die sie setzen wollen, wo wollen die ihre Duftmarken setzen, so diese strategischen Debatten sind da. Und dann haben wir gesagt, okay, was bedeutet das für die extreme Rechte? Damals war das so, dass die AfD langsam in den Höhenflug gekommen ist. Wir haben gesehen, dass drumherum eine Menge passiert. In Frankreich war eine Menge los mit Marie Le Pen. Wir haben gesehen, dass in Österreich die Rechtsradikalen sehr aktiv sind. Und haben uns gedacht, die müssen ja irgendwas in Deutschland machen. Ne? Irgendwas passiert. In dem Punkt haben wir dann praktisch jeden Stein umgedreht, den wir gefunden haben, um zu gucken, was machen die wo hier. Und bei einem dieser Steinumdrehereien sind wir auf eine Quelle gestoßen, die uns dann eben diese Einladung zu dem Potsdamer Treffen geschickt hat. Das war dann der erste Schritt, wo wir gesehen haben, das ist was Besonderes, weil halt die Leute sehr hohen Eintritt zahlen sollten. Ich glaube 5.000 Euro, wenn ich mich recht erinnere.
Wow.
Und die Leute, die hinter waren, Limmer, weißt du, so ein Investor vom Backwerk, so ein Zahnarzt aus Düsseldorf, da kommt was zusammen, was Ungewöhnliches. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da reingehen. Und dann haben wir halt ganz viel überlegt, wie wir das machen, wie kann das, wie macht das. Das ist dann normale journalistische Arbeit.
Wie seid ihr reingekommen?
Über Booking.com. Echt kein Scheiß. Also der Kollege hat direkt über Booking.com ein Hotelzimmer gebucht und die hatten vergessen, für das Hotel Booking.com rauszunehmen. Und deswegen hat er ein Zimmer reservieren können, hat bezahlt und damit waren die im Arsch. Also damit konnten wir in das Haus rein.
Und konntet euch da dann frei bewegen? Konntet mit den Leuten sprechen, Fotos machen? Wie lief das?
Mehr oder weniger. Also der Kollege, das ist der Jean Peters, ein sehr, sehr guter Mann, sehr mutig. Der ist dann da reingegangen, hat sich da als Gast eben das Zimmer genommen und ist dann da die ganze Zeit rumgelaufen und hat Kaffee gesucht. Er hat gesagt, so, wo ist denn der Kaffee? Und ist dann halt bei dem Geheimtreffen durchgelaufen, so, also mal, wo ist mein Kaffee? Ich bin ja Kunde. Ihr könnt mir keinen Kaffee. Ah, was ist denn da? Ihr habt doch da Kaffee lernen. Dann so, nein, wieder ist geschlossen. Ne? Was wollt ihr von mir? Ich bleib auch. Und so war der halt permanent drin und war da auch sehr penetrant. Ne? Und da hat er lustigerweise eine Broschüre gefunden von einem Saunaboot, das man sich mieten konnte. Und das haben dann die Kollegen wieder gekriegt. Die konnten dann das Saunaboot besorgen und dann mit Kameraleuten auf das Saunaboot. Und dann sind die so fupp, 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 fupp bis ans Ufer rangefahren, damit sie von außen durch die Zimmer rein fotografieren konnten. War eine ziemlich spektakuläre Sache, war ziemlich wild.
Absolut. Na, auch nicht ganz ohne Kritik, denn sich da so einzuschleusen oder auch von einem Saunaboot rein zu fotografieren, da gab es natürlich auch die Punkte, die Menschen, die sagen, ey, das ist ein privater Raum. Was dringt ihr da ein?
Genau, ja. Interessant ist das aus der presserechtlichen Betrachtung. Ne? Und zwar ist das nichts, was du einfach machst. Ne? Also, was ich jetzt gerade so locker flockig erzählt habe, hat natürlich einen großen Hintergrund. Und wir sind halt Profis. Ne? Das heißt, wir haben erstmal eine Abwägung gemacht, inwiefern kann man als Journalist diese Sache beschreiben, aufklären, indem man ganz offen spricht, als Journalist dahin geht. Wenn man das gemacht hätte, hätte man keine Antwort gekriegt. Die Recherche wäre beendet gewesen mit der Aufdeckung der Identität. Also ist damit erstmal die Erlaubnis erteilt, undercover zu gehen. Dann ist die zweite Frage.
Habt ihr angefragt?
Ob ihr als Presse? Nein, du musst ja vorher die Abwägung machen.
Ach so, okay.
Ne? Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen würden, wird die Recherche verunmöglicht. Und diese Abwägung erlaubt uns dann, aus presserechtlicher Sicht, undercover zu gehen. Ohne Abwägung hätten wir die Abwägung nicht gemacht, wäre das nicht legal gewesen. Mhm. Wir haben aber die Abwägung gemacht. Deswegen war das legal. Dann kommt der zweite Teil. In welchem Raum bewegen wir uns? Ist das privat? Ist das Sozialsphäre? Ist das Intimsphäre? Ist das öffentliche Sphäre? Das sind verschiedene juristische Begriffe und verschiedene Sphären, in die man unterschiedlich reingehen kann. In die Intimsphäre darfst du nie gehen. Mhm. In die Privatsphäre darfst du unter gewissen Umständen gehen. Der Pressekodex erlaubt aber ausdrücklich, dass du in die gesellschaftliche Sphäre eingehen darfst, undercover gehen darfst, wenn zu erwarten ist, dass relevante Inhalte zum Vorschein kommen können. Die relevanten Inhalte, da gibt's dann auch wieder Abstufungen. Dann hat man halt zum Beispiel verfassungsfeindliche Inhalte. Da hat man eine sehr hohe Berechtigung, in solche Situationen zu gehen, in solche Undercover-Recherchen zu gehen. Und das lag hier vor. Also wir waren hier nicht in einer Privatsphäre, wir waren hier in der Sozialsphäre. Das war zwar in einem Haus, was gemietet worden war als geschlossene Gesellschaft, aber absolut keine Privatsphäre im Sinne einer privaten familiären Einrichtung, so war es nicht.
Und mit Martin Sellner und anderen Menschen aus der Politik waren ja durchaus auch Prominente da vor Ort.
Ja, genau, die Prominenz spielt da nicht so eine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, ist, ob zu erwarten ist, dass die verfassungsfeindliches Zeug erzählen. Mhm. Und da die Beteiligten da waren, die da waren, eben Martin Sellner und andere, war davon auszugehen und damit war das gerechtfertigt.
Mhm. Jetzt gibt es Zitate und Gedächtnisprotokolle und Ähnliches von diesem Treffen. Exakte Fotos oder Einladungen oder so eher wenig bis gar nicht. Ne?
Ein paar haben wir veröffentlicht. Also die Einladung ist auch veröffentlicht. Die haben wir auch mal irgendwann auf irgendeinem Social Media gespielt.
Mhm. Erst sehr spät, ne? Weil
direkt am gleichen Tag.
Doch, am gleichen Tag? Ja. Okay, dann bin ich da falsch informiert. Mhm. Sorry. Aber dann gibt es ja auch da eben Menschen, die behaupten, ja, aber wo sind denn die Beweise dafür? Ihr habt hier eine Recherche gemacht, behauptet, ihr wärt dabei gewesen, aber wo sind die Videos davon? Oder wie man immer so schön sagt, ne, pick or didn't happen.
Ja, interessant ist hier die Frage nach den direkten Belegen. Was ist ein Beleg? Ne? Im Journalistischen ist ein direkter Beleg ein Zitat. Die Zitate sind auch unangefochten. Die stehen. Die Frage ist, wie sind die Zitate durch Quellen zur Verfügung gestellt worden? Und da setzt der journalistische Quellenschutz ein, da wir sagen können, zu Recht, auch nach dem Pressekodex gedeckt, dass wir Quellen schützen können, dürfen. Und das ist sogar verfassungsrechtlich geschützt. Und das machen wir hier. Die Belege für unsere Geschichte sind die Zitate, die wir zu den einzelnen Sachverhalten vorlegen.
Es ist auch eine Art Selbstschutz?
Vor wem? Von uns? Nein, für die Quellen.
Für die Quellen. Ihr hattet selbst, ich sag mal, Angestellte oder ähnliche mit, ja, ich sag mal, eingeschleust in dieses Treffen? Mhm. Oder waren es auch freie Beauftragte, Freiwillige, die da mitgemacht haben?
Verstehe ich nicht. Aber also was wir hatten ist, wir hatten eigene Kollegen. Wir haben mit Greenpeace gearbeitet. Die haben uns geholfen, die Kameras aufzubauen. Wir hatten vor dem Haus ein paar Kameras installiert in Autos, damit wir halt die Gäste, die ankommen, filmen können.
So. Ja, also im Sinne von Selbstschutz meine ich, dass ihr auch euer Team schützt, beziehungsweise die Leute, die euch Informationen gegeben haben. Also ne, der
Quellenschutz.
Quellenschutz, genau. Mhm. Denn klar, wir haben am Anfang schon drüber geredet, 100.000 Leute sind nach diesen Recherchen auf die Straßen gegangen, ist eher mal eine Unterstützung, positives Feedback auf eure Recherche, aber es gab auch viel negatives Feedback. Ne?
Ja klar, also ich meine, erstmal ist das so, du reist halt einem Narrativ das Gesicht runter. Ne? Also diesen Begriff der Remigration haben halt die Rechtsradikalen als strategischen Begriff sehr lange aufgebaut. Dahinter steckte so eine Idee, diesen Begriff von Vertreibung zu verschleiern. Darüber sollte nicht geredet werden, sondern ein neues Wort sollte erfunden werden, Remigration. Wer kann was dagegen haben? Ne? Wir wollen uns bemühen, auf humanistischer Weise Leute aus Deutschland rauszukriegen, die wir hier nicht haben wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Es gibt ja auch durchaus berechtigt Diskussionen darüber, wie man mit straffälligen Ausländern umgeht, die hier in Deutschland sind. Mhm. Das ist eine berechtigte Diskussion, die findet im demokratischen Raum statt. Oder wie geht man mit abgelehnten Asylbewerbern um? Das ist eine berechtigte Diskussion, die im demokratischen Raum stattfinden kann. Darüber wird Remigration gespannt. Und dann haben die diesen Begriff weitergedreht, bis er halt gereicht hat zu dem Vertreiben von Leuten, die ihnen nicht passen. Mhm. Und für diesen Leuten, die ihnen nicht passen, mit deutschem Pass, haben die rassistische Merkmale verwendet. Da ist das halt sehr spannend. Da gibt es jetzt halt ein Verfassungsgerichtsurteil zu, wie dieser Begriff Remigration da zu fassen ist. Und da hat das Verfassungsgericht halt festgestellt, vorgestern, dass das halt klar rassistisch von den Typen gemeint ist. Dass das so ist.
Gut zur Einordnung. Vorgestern, wir sind am 21. August 2024, zeichnen wir auf.
Ja, und schlag mich nicht tot wegen vorgestern. Kann auch vor 3 Tagen gewesen sein. Ne? Also das war Ende vor kurzem. August, ne? Ja. War vor kurzem. Und das ist halt das Entscheidende. Und das ist mit einmal abgerissen. Die können den Begriff so nicht mehr benutzen. Und damit vernichtest du politische Arbeit von cleveren Rechtsradikalen, die über sich einen langen Zeitraum genau darum gekümmert haben, diese Begrifflichkeiten zu einer politischen Mehrheitsfindung zu benutzen. Natürlich werden die sauer. Und natürlich haben die eine Menge Kollegen, die auch sauer werden. Natürlich setzen die viel Geld ein. Natürlich hast du dahinter mit einmal Leute, die auf dich angesetzt werden, wo du merkst, die meinen dann ernst. Ne?
Menschen, die sauer werden, hast du da keine Angst vor?
Ich persönlich jetzt nicht, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet, wofür soll ich Angst haben? Also hier sind Kollegen.
Gibt es da dann auch eine Art von Zusammenhalt, die man dann erfährt?
Ja, klar. Also eben, wie gesagt, die Demos, die waren ja total schön. Da hat man viel gemerkt. Mhm. Aber auch so, du merkst halt, die Leute haben, also gerade hier im Ruhrgebiet, auf dieses Trennen, dieses Auseinandertreiben der Gesellschaft, keinen Bock. Die machen da nicht mit. Was man nicht vergessen darf, die Diskussionen, die Probleme sind, die hast du hier auch. Mhm. Und die sind berechtigt und richtig und die müssen geführt werden. Man darf nicht weggucken, ne? Das ist ganz wichtig. Aber du hast nicht so, dass die Leute hier, was weiß ich jetzt, direkt Martin Sellner in die Arme fallen und sagen, wir sind alles Faschisten. Ne? Das passiert hier nicht, glaube ich nicht.
Ja. Wollen wir es hoffen?
Ja, ist unser Land.
Ja, aber lass uns noch mal über die Konsequenzen von diesem Treffen und eurer Recherche sprechen. Die eine Seite sagt, es war eine Hetzkampagne gegen die AfD. Was würdest du jemandem entgegnen, der sowas sagt?
Das ist totaler Mumpitz. Also du machst eine Geschichte, du schreibst die Fakten auf, du erzählst sie in einer Art und Weise, wie die halt Menschen verstehen, wie das viele Menschen erreicht. Was ist daran eine Hetzkampagne? Das ist ein Artikel, so eine Zeitung lesen.
So, ne? Ist das auch eine Pflicht von Leserinnen und Lesern, Dinge selbst auch mal einzuordnen?
Auf jeden Fall. Und was du halt auch hast, du hast ja dadurch, dass das eine spektakuläre Enthüllung ist, wo halt eine Sache aufgeklärt wird, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, wo man mit einmal das Ziel erkennt der ganzen Bemühungen der Rechtsradikalen, dass das halt dazu führt, dass eine große Empörung entsteht. Das halte ich für schön, aber auch folgerichtig. Mhm. Und wenn dann irgendwelche Nazis sagen, das ist eine Hetzkampagne gegen die AfD, was will ich machen? Also, das kommt von da. Ne? Dann mach keinen Scheiß.
Ne? Kann man sagen, also kurz gefasst, selbst schuld.
Ja, aber ist doch wahr. Ne? Ich meine, guck mal, wenn die jetzt mit der Remigration über die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern diskutiert hätten, ja, dann hätte wäre nichts passiert. Dann hätten die Leute gesagt, ja, muss das nicht. Das wäre eine demokratische, normale Debatte gewesen. Aber die haben nun mal darüber diskutiert, wie die maßgeschneiderte Gesetze machen können, um Deutsche, die ihnen nicht passen, loszuwerden. Mhm. Und das geht halt nicht. Und dann red nicht über sowas, mach sowas nicht, mach keinen Nazi-Scheiß, kriegst auch keinen Nazi-Ärger. Ne?
Ja.
Einfach.
Als Konsequenz daraus, Alice Weidel, die hat ihren persönlichen Referenten Roland Hartwig rausgeschmissen. Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund, der wurde in Sachsen-Anhalt als Ausschussvorsitzender abgewählt. Ja, und dann eben diese großen Proteste. Was ist sonst jetzt ungefähr ein halbes Jahr nach Veröffentlichung eurer Recherche noch übrig geblieben? Ich meine, also, die Zahlen der AfD sind immer noch erschreckend hoch.
Sind immer noch erschreckend hoch. Halte ich aber auch nicht für besonders überraschend. Man darf ja nicht vergessen, dass die Nazis dafür gewählt werden, dass sie Nazis sind. Dieses Gefühl, dass sie das Richtige tun, weil die eben Nazis sind, das haben halt viele. Das ist so. Damit muss man umgehen. Und das ist das Erste. Das Zweite ist,
Darf ich da einmal klar, kurz einhaken? Du sagst, die werden gewählt, weil die Nazis sind. Es gibt ja auch die Ansicht, dass die AfD gewählt wird, dass die Nazis gewählt werden, weil die Ampelregierung nicht ihren Job macht.
Ja, aber ich persönlich glaube nicht, dass das eine besonders große, also klar, du hast in der Ampelregierung total viel Theater, ne? Das unterschreibe ich sofort und ich halte die auch nicht für besonders gut. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Modell ist, mit dem man so ein Land wie Deutschland lange regieren sollte. Das ist das eine. Aber ich glaube, das spielt eine untergeordnete Rolle, warum die AfD so Zulauf kriegt. Wenn ich sehe, warum die im nördlichen Ruhrgebiet so Zulauf kriegt, dann sehe ich das mehr darin, dass du Stadtteile hast, die verrotten. Dass du Stadtteile hast, bei uns, Akazienallee, ne, wo die in Hauseingänge kacken. Das ist doof. Und das muss geklärt werden. Und wenn das nicht geklärt wird, dann suchst du dir halt irgendwelche Feinde. Und dann sagst du halt, ja, mein Gott, dafür sind verantwortlich Ausländer. Und dann sagt einer, wir schmeißen Ausländer raus. Ja, super. Und was ist dann Ausländer? Dann sagst du mit einmal, ja, Pass ist doch scheißegal. Das ist einer, der so anders aussieht. Und schon bist du mitten in der Nazi-Kacke. Das Problem, was gelöst werden muss, ist, dass sie in Hauseingänge kacken. Und dass das so im nördlichen Ruhrgebiet, also jetzt übertragen, ne, in 1000 unterschiedlichen Varianten. Und da ist halt für mich das große Problem. Und deswegen bin ich auch so froh darum, dass wir von Korrektiv hier im Ruhrgebiet sind, dass wir das sehen, dass wir da sind, dass wir vor Ort gehen, dass ich in Bottrop permanent sehe, wie das ist. Wenn ich nach Bottrop fahre, nach Ebel, durch Ebel komme und das stinkt da, wie Gott weiß was. Dann weiß ich, das ist nicht gut. Dann weiß ich, die Leute in Ebel, die sind sauer. Und wenn da keine Hilfe kommt, ja, was sollen die denn machen? Ja, und das, glaube ich, ist da wesentlich wichtiger. Ja. Kann ich mich ganz schön aufregen. Also, ja.
Aber du findest erfrischend ehrliche Worte, wie ich finde.
Ja. Was man vielleicht dann noch sagen kann, ich finde halt diese Scheindebatten dann so nervig. Weißt du, also Debatten, die um irgendwas gehen, was überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Das gibt diese Gender-Debatte.
Ja.
Vollkommen belanglos. Also was interessiert mich das? Ne? Nichts. Aber mit einmal wird daraus ein riesen Popanz gemacht. Ne? Das ändert nichts für die Leute in Ebel. Oder dass sie versuchen, Menschen umzuerziehen. Ne? Also die meine ich jetzt, dass so ein Gefühl entsteht, als müssten Menschen umerzogen werden. Mhm. Ein gesellschaftliches Gefühl entsteht, als müssten Menschen umerzogen werden. Meinetwegen, weil die keine dicken Autos mehr fahren sollen. Mhm. Wenn du keine Kohle hattest, du hast ein erstes Mal einen richtigen Job, als, sagen wir mal, 20-jähriger Junge, konntest dir das ganze Leben nichts leisten. Was machst du? Du kaufst dir eine Karre. So, und jetzt erklärt dir einer, ne, du darfst keine Karre fahren. Was wirst du? Sauer. Also ich finde das normal. Ne? Mhm. Und darüber wird sich halt zu wenig Gedanken gemacht. Und wenn du das dann hast in Gegenden, wo das Auto ein Statussymbol immer noch ist, ne, ja, dann ist halt nicht das Problem. Und das finde ich so schade. Und das ist das, was wir leider Gottes vorgelebt kriegen aus den Metropolen, wo es halt andere Probleme gibt als bei uns.
Wo das Auto nicht so ein Statussymbol ist.
Ja, genau, die können ja nicht mal parken. Ne?
Ja. Wo es auch bessere Radwege gibt als in Essen.
Auch das, ne? Ja.
Ich weiß nicht, wie ist es in Bottrop?
Oh, Gottes Willen. Lass mich nicht nur lauter fluchen. Ne?
Ja gut, dann lass uns so langsam in Richtung Ende kommen. Ich habe noch die letzte Kategorie für dich, nämlich die Kurzsatzrunde. Ich fange den Satz an, du beendest ihn. Ein perfekter Tag beginnt für mich mit
Kaffee.
Habe ich irgendwie schon gedacht. Du pendelst viel zwischen Berlin und Essen vermutlich, ne?
Ja.
In der Bahn bin ich total genervt von
schlechtem Internet.
Wenn ich mal so richtig was zu lachen haben möchte?
Gehe ich zum Bottropper Bier.
Was ist halt Bottropper Bier?
Das ist eine Brauerei von Kumpel in Bottrop, die haben die aufgemacht. Die machen selbstgebrautes Bier. Und die wurden mittlerweile zur besten europäischen Brauerei für Kellerbier gewählt. Mhm. Vom European Beer Award. Hammerbier.
Was man hier alles lernt. Ich kenne nur den Song von den Kassierern. Am Autofahren nervt mich.
Autofahren.
Wenn ich meinen Koffer packe, ist mein wichtigster Gegenstand
mein Computer.
Die Stadt Essen oder das, ich sag mal das Ruhrgebiet, für dich als Bottropper, könnte mehr für ihr Image tun, in dem.
Oh, endlich mal irgendwann die Probleme gelöst werden.
Okay, hast du 2, 3 Probleme? Wir sind noch in der Kurzsatzrunde, ich weiß, aber lege ich dir hier hin.
Ja, Innenstädte. Also wenn die mal anfangen, irgendwann ihre Innenstädte in den Griff zu kriegen. Wenn die mal überlegen, dass man nicht jedes großes Gewerbegebiet mit Logistikflächen vollballert. Wenn die mal überlegen, in den Stadtverwaltungen dann diese Kultur, Leben in Städte bringen. Ne, da ist Essen eine rühmliche Ausnahme mit dem Kennedyplatz. Aber wenn du die Kettwege runterläufst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, ne, das war mal die größte Straße. Da kann man doch nicht einfach sagen, okay, wir gucken zu, wie das kaputt geht. Ne, und das, oh, das.
Okay. Ein Satz, den hat der Bot. Entschuldigung, der Boxer Patrick Korte hier aus Essen in diesem Podcast auch schon vervollständigt. Wenn ich sehe, dass in Essen, NRW und Deutschland hunderttausende Menschen gegen rechtsradikale Ideologien auf die Straße gehen,
bin ich zuversichtlich.
Und das Schönste, was ich mit Korrektiv erlebt habe?
Dass ein Traum Wirklichkeit geworden ist. Wir haben, als wir angefangen haben, auf eine Tapetenleiste eine Schokoladenfabrik gemalt. Ne? Also wie sieht das Schönste aus, was man erreichen kann? Und dieses Haus des Journalismus Publix haben wir dieses Jahr in Berlin eröffnet.
Das muss ich mir nochmal erklären. Jetzt machen wir doch noch ein kleines Fässchen auf.
Ja,
so ein 5-Liter-Fass Bottropper Bier.
Ja. Wir haben, als wir angefangen haben mit Korrektiv, das war so die ersten paar Wochen, 2, 3, 4 Wochen, haben wir zusammengesessen und haben dann aus diesen vielen Sachen, von denen ich erzählt habe, diese 1000 Ideen, haben wir eine Idee aufgemalt, das nannten wir damals die Schokoladenfabrik. Wo du halt ein Haus hast, wo du unten Öffentlichkeit hast, Filmstudios hast, Tonstudios hast, ein Café hast, alles was Schönes. Dann hast du Coworking-Plätze, dann hast du Büros, dann hast du obendrauf Wohnmöglichkeiten, Zimmer, ne? Alles mit einem Keller, mit für Fahrräder, mit einem kleinen Kino dabei und so weiter. Und das haben wir uns ziemlich schön überlegt. Und dann habe ich daraus eine Ausschreibung gemacht und habe gesagt, Städte dürfen sich bewerben, wo das Konzept verwirklicht werden soll. Da haben sich dann viele Städte beworben. Und am Ende haben wir das in Berlin realisieren können. Das war ein sehr, sehr großes Projekt. Und dieses Haus Publix, kann man jetzt mal gucken im Internet, publix.de, das ist unfassbar geil geworden.
Die Links packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und auch sämtliche andere Infos zu dir und zum Korrektiv.
Und ich würde da Publix gerne nochmal hier im Ruhrgebiet machen und gerne in Essen. Vielleicht klappt das.
In der Akazienallee, da macht ihr auch schon ab und zu Lesungen, kleine Veranstaltungen, ganz kleine Konzerte oder sowas, ne?
Genau, aber wenn man das konzentriert und sagt, ne, die ganzen versprengten Kräfte, die wir im Ruhrgebiet so alle nebeneinander herlaufen haben, die packen wir zusammen. Sehen zu, dass wir da viele Programmierer, Developer reinkriegen, Leute, die Zukunft bauen können. Mhm. Und dann bauen wir daraus ein Haus, das Strahlkraft hat. Dann werden wir auch hier schaffen, dass wir Talente holen aus Gegenden, von denen wir bisher nur träumen können. Also sprich, die guten, talentierten Portugiesen gehen gerade alle nach Berlin. Warum? Weil wir sowas nicht haben. Lass uns sowas bauen.
Mhm. Da ist wieder der zuversichtliche David Schrafe, ne?
Ja, genau. Da brauche ich auch nicht mehr so weit mit dem Fahrrad fahren.
Wie geht's denn noch weiter mit dir, mit Korrektiv? Sind da schon die nächsten großen Enthüllungen in der Pipeline?
Oh ja.
Ja, jetzt will ich was veröffentlicht haben.
Ja, kann man ja so schlecht vorher. Also wir sind gerade an einem riesen Bauprojektplaner dran, der sehr prominent ist hier in der Gegend. Und da werden wir ziemlich bald eine ziemlich große Geschichte zu veröffentlichen. Mehrere, also das wird ein ganzes Geschichtenkonzert.
dann hört ihr das mit Sicherheit auch hier bei Radio Essen und natürlich auch auf eurer Homepage in diversen Veröffentlichungen vom Korrektiv. David Schraven, ich danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte, für eine Ruhrpott-Schnauze von Bottrop aus Bottrop für Essen, Ruhrpott und ja, ganz Deutschland.
Alles gut, danke.
Ich bin Fabian Schulenkopf, danke euch auch fürs Zuhören. Verweise euch noch auf die anderen beiden Radio Essen Podcasts, den Tag in 5 Minuten. Da gibt's nämlich jeden Abend die News aus Essen und der Welt und den Redebedarf 2.0. Jeden Freitag, der Wochenrückblick aus der Sicht der Radio Essen Redaktion. Uns, Essen im Ohr mit Persönlichkeiten aus dieser Stadt, gibt's alle 2 Wochen dienstags. Unter anderem demnächst auch mit einem anderen Preisträger. Du bist ja auch diverser Preisträger. Ne? Was hast du für Preise?
Oh, eine Menge, ey. Frag mich, das ist, aber den Spruch wollte ich schon immer bringen. Mit Preisen ist das wie mit Thermoriden. Irgendwann kriegt die jeder Arsch. Sorry, das hört sich jetzt echt total arrogant an, aber den Spruch finde ich einfach gut.
Dann, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen, aber die letzten Worte gehören dir jetzt trotzdem noch.
Ja, danke, das freut mich. Ich habe jetzt nur eine halbe Stunde, deswegen werde ich die ausnutzen. Nee, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf Essen, ich freue mich auf die Fahrradwege, die nämlich teilweise echt geil sind. Von Bottrop nach Essen, super Fahrrad. Und ja, ich glaube, die Zukunft wird schön. Ich glaube, wir stehen vor den besten Jahren. Wir müssen nur dafür arbeiten und das tun genug Leute hier. Deswegen bin ich zuversichtlich, wird alles gut.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.